Also, ich möchte zum Anfang mit uns beten, dürfen gerne sitzen bleiben. Danke, Vater im Himmel, für den neuen Tag, für den Morgen. Danke, dürfen wir mit dir an Gottesdienst feiern. Und danke, dass du da bist. Amen. Herzlichen Dank vorerst. Wir gönnen dir eine Pause.
Weißt du, was ich cool an Jesus finde?
Ja, wahrscheinlich, dass er keine Katze hatte.
Nein! Jesus ist voll Öko!
Was, Öko? Wie meinst du das?
Ja, ökologisch, tierliebend, umweltschonend, klimafreundlich. Wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist, ist er nicht mit dem Auto gekommen, sondern mit dem Esel.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Voll eindrücklich mit dem Esel, weil eigentlich zu dieser Zeit sind die Leute, die viel Geld hatten, immer auf einem prächtigen Ross oder mit einer prächtigen Kutsche. Und Jesus hat ganz bewusst einen Esel ausgewählt. Dabei ist er doch der König der Könige. Und heute ist es ganz anders. Die allermeisten Könige, Präsidenten, haben eine mächtige Staatskarosse.
Was für eine Karotte?
Keine Karotte, eine Karosse. Das ist so ein grosses, stinkendes Auto. Und dazu habe ich ein Quiz vorbereitet.
Das stinkt mir. Die grossen, stinkigen Autos sind gefährlich. Da will ich nicht mitmachen. Ich verschwinde.
Hey, halt. Oh. Aber super, dass unsere Maus so ökologisch ist. Wir, ich glaube, ja, der Max kommt glaub, nur hinterführen. Wir machen miteinander Quiz einzogen in verschiedene Staatskarossen, so grosse Autos. Und ihr müsst herausfinden, von welchem Land kommt das grosse Auto. Das heisst, welcher Präsident fährt mit dem Auto umeinander. Ist es der Präsident von China oder von Mexiko, von irgendwoher? Und vielleicht für die Profis unter euch, was ist es für eine Automarke? Also ihr sagt, es gibt einen Haufen so Staatskarossen. Es sind alles, also wenn ihr das anschaut, was fällt euch auf bei all diesen Kerlen? Genau, sie sind alle unheimlich teure, stimmt, es sind wirklich alle teure Autos, gell? Und sie sind alle grosse Autos, es sind schwere Autos. Man sieht da, der Cadillac vom Donald Trump ist 9 Tonnen schwer, also wirklich ein riesen Teil. Und es ist so schwer, weil es eben Schuss- und Bombensicher ist, es hat ganz dickes Eisen dran, gell? Es ist so ein Panzer, dann wie ein Panzer. Und der Cadillac hat 1000 PS, 8-Zylinder-Motor. Im Notfall kann man Lachgas einspritzen, damit er schnell beschleunigen kann. Und er hat Allrad, aber er verbraucht 27 Liter. Also Wahnsinn, da muss der König einen Tank füllen. Und wenn es einen Giftgasangriff gibt, hat er auch eine Sauerstoffversorgung. Das heißt, er kann selber seinen eigenen Sauerstoff haben. Er hat Blutkonserven eingelagert für alle Notfälle. Also Wahnsinn, und er hat ein Satellitentelefon, ein Nachtsichtgerät, ein Maschinengewehr drin und einen Tränengaswerfer. Alles in dem Auto drin. Man sieht, das Auto ist das allersicherste Auto der ganzen Welt. Und wenn der Präsident Trump nach Israel reist, nimmt er das Auto mit. Es gibt extra Flugzeuge, die das Auto mitnehmen. Und wenn er nach Jerusalem fahren würde, würde er mit dem Auto dorthin fahren. Aber wir haben gehört, wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist, hat er einen Esel genommen. Der ist natürlich viel leichter. Ein Esel ist nicht einmal eine halbe Tonne schwer, gell? Das ist ganz ist leicht. Und der Esel hat nicht einmal APS. PS hat ja Pferdestärke, gell? Also ist nicht einmal so stark wie APS. Donald Trump 1000 PS, Jesus so vielleicht, sagen wir, ein halb oder drei Viertel PS, gell? Und vielleicht ist er sogar ein bisschen bockig gewesen, finde ich nicht ganz so zuverlässig. Und Jesus hat aber ganz bewusst den Esel ausgewählt. Nicht einfach zufällig, oh, nehmen wir einen Esel, sondern er hat es ganz bewusst so ausgewählt. Und die Frage ist ja, wieso? Weil eigentlich, wie gesagt, gell, die Römer, die haben alle Rösser gehabt, der Pilatus und all die. Die haben immer ein Ross gehabt, um drauf zu reiten. Manchmal sogar so einen Streitwagen. Die haben alle ganz andere Gefährte gehabt. Der Esel war eigentlich so ein Reittier vom ganz normalen Bauer, der normale Israelit, der nicht viel Geld hatte, der hatte einfach einen Esel gehabt, kein Ross. Ein Ross war viel zu teuer. Und der Esel, er hat nicht mal Jesus gehört, Jesus hat ihn einfach ausgeliehen. Und die Frage ist ja, wieso hat Jesus das gemacht? Das wäre wie wenn unser Fürst, gell? Der Fürst müsste auf Bern gehen zum Staatsbesuch, der Bundesrat hat ihn eingeladen und er geht zum Veloweser, Velohändler in Schaumsee, du könntest nicht dein Vespa-Car ausleihen, ich muss auf Bern nachher, ich muss zum Bundesrat. Und mit dem Car geht er zum Bundesrat. Für uns unvorstellbar, aber genau so hat es eigentlich Jesus gemacht. Er hat einfach sich ein Esel auskleidet. Und die Frage ist ja, warum? Warum hat Jesus nicht wenigstens ein Ross genommen? Was denkt ihr, warum? Warum ein Esel? Steht schon im Alten Testament, genau, sehr gut. Und ich glaube, Jesus wollte deutlich machen, hey, ich bin für alle Leute da, auch für die Armen. Wenn nämlich Jesus mit einer Mordskutsche hergekommen wäre, hätten die Armen gedacht, oh, der will sicher nichts mit uns zu tun haben. Das ist ganz ein Reicher, mit der will sicher nichts mit uns zu tun haben. Aber die haben gemerkt, er ist einer von uns. Er reitet auf einen Esel, wie jeder Bauer. Er ist einer von uns. Er will zu uns dazugehören. Und es hat viel Nähe geschaffen. Aber es steht schon im Alten Testament von der Bibel. Und ich glaube, Jesus hat die Geschichte vom Salomo sehr gut gekannt, wo nämlich der König David alt war. Da ist der Salomo zum König gesalbt worden und er ist dann mit einem Esel nach Jerusalem geritten. Und genau so hat so Jesus gemacht. Er ist wie der Salomo auf einem Esel nach Jerusalem geritten. Und übrigens habe ich auch gemerkt, die passen gut zusammen. Salomo heißt auf gut Deutsch einfach Frieden. Und Jesus ist der Friedenfürst. Jerusalem, in dem Namen steckt das Wort Shalom und Frieden. Auf jeden Fall ist auch allen klar, gell? Wer auf einem Esel kommt, wer auf einem Esel reitet, der macht friedlich. Der kommt nicht zum Kämpfen, weil dann würde er sicher ein Ross nehmen. Mit einem Esel ziehst du eigentlich nicht in eine Schlacht. Es ist, ist nicht so unbedingt das Gefährt, jetzt um eine grosse Schlacht zu schlagen. Die Ritter im Mittelalter haben meistens auch keinen Esel gehabt, sondern die sind auf einem Ross gehockt. Und sie haben gemerkt, Jesus kommt in friedlicher Absicht. Aber ganz anders war es beim Adonia. Adonia ist nicht nur ein genialer Verein, der Musical organisiert, sondern Adonia war auch der ältere Halbbruder von Salomo. Und der Adonia hat gesagt, ich will König werden. Ich will König von Israel werden. Er hat gesagt, hey, ich bin der älteste Sohn vom König David. Der älteste von denen, die noch leben. Und ich habe das Recht dazu. Ich bin der Älteste, also will ich jetzt König werden. Und mein Vater, der König David, ist ein alter Sack. Der checkt es sehr nun. Er merkt es nicht einmal. Er liegt im Bett. Er braucht sogar eine Krankenschwester, die immer um ihn herum ist. Er begreift es sicher nicht. Von dem kriegt er nichts mit über. Das ist meine Chance jetzt. Kröne mich selber zum König. Und er hat ganz schöne Rösser genommen. Er hat so einen Streitwagen genommen, so einen richtigen Kampfwagen. Und er hat 50 Soldaten zusammengetrommelt, hat Leute eingeladen und er hat ein Fest gefeiert und hat sich wollen als König krönen. Und die Frage ist ja, hat das der König David auch wollen? Hat das Gott wollen? Was denken ihr? Wer ist für Nein? Genau, das ist die richtige Antwort. Nein, Gott hat ganz andere Pläne gehabt. Und schade, dass er sich nicht an seinem Namen orientiert hat, weil Adonia heißt eigentlich, Gott ist mein Herr. Aber er hat gesagt, hey, ich weiß selber, was ich will König werden. Ist mir egal, was Gott sagt, ich will König werden. Und der Nathan, der alte Prophet von Gott, hat von dem Plan gehört von Adonia. Und weil er so etwas war wie ein Briefträger von Gott, hat er genau gewusst, hey, das gehört aber nicht zu Gottes Plan. Und er ist schnell zur Mama gegangen vom Salomo. Wie hat denn die geheißen, die Mama vom Salomo? Das ist eine gute Frage. Gell? Wie hat denn die geheißen? Bathseba, genau. Er ist zu Bathseba gegangen und hat gesagt, hey Bathseba, hast du das schon gehört? Der Adonia, er hat sich stinkfrech selber zum König gemacht. Und dabei weiß die Mann, der König David, gar nichts von dem. Der König David, er liegt in seinem Bett und weiß nichts. Und wir wollen etwas unternehmen. Wenn wir nichts tun, Bathseba, dann musst du wahrscheinlich sterben und auch dein Sohn, der Salomo, und vielleicht auch ich, weil wir sind nicht eingeladen worden. Das heißt, er will uns nicht dabei haben. Und so Thronfolger räumt man gerne mal aus dem Weg. Wir müssen etwas unternehmen, sonst müssen wir sterben. Und ich glaube auch nicht, dass es Gott will. Und dann hat der Bathseba gesagt, schnell, geh du zum König David und sag ihm, David, hast du nicht versprochen, dass mein Sohn der Salomo König soll werden? Warum ist jetzt der Adonia König geworden? Und dann, zack, in dem Moment, komm auch einer daher und sag dem König David das Gleiche. Und genau so hat es Bathseba gemacht. Sie ist schnell zum König David gegangen, hat sich tief verneigt und der David ist wirklich schon alt gewesen. Er hat seine persönliche Krankenschwester gehabt, die hat sich immer um ihn gekümmert. Aber der David ist noch ganz klar im Kopf gewesen. Er hat gewusst, hey, das ist Bathseba. Er hat gesagt, hey, Bathseba, erzähl, was hast du auf dem Herz? Warum kommst du zu mir? Und Bathseba hat ihm alles erklärt, hat ihm alles erzählt und sie hat gesagt, hey, David, du hast doch mir einmal versprochen, mein Sohn, der Salomo, soll König werden. Und dann ist auch noch der Nathan dazugekommen und er hat ein bisschen auf beleidigte Leberwurst gemacht. Der Nathan ist zum König David gekommen und gesagt: Mein Herr und König, du hast bestimmt schon entschieden, wer dein Nachfolger soll werden. Sicher ist es deine Idee gewesen, dass der Adonia soll König werden. Aber warum hast du mir nichts gesehen? Hey, ich bin ein bisschen beleidigt. Ich bin doch dein bester Freund, dein Berater. Und was machst du hinter meinem Rücken? Warum hast du mir nichts gesehen? Und der David ist gerne rausgedacht, komisch. Ja, von dem weiß ich gar nicht. Und er hat sich aufgeregt, denkt, das ist schon ein frecher Kerl. Mein Bub, der Adonia, so frech. Was meint er eigentlich? Denkt er, ich sei jetzt blöd, um das zu merken? Denkt er, ich sei so senil, debil oder was? Also, was soll denn das? Warte nur, Bürste, dir werden wir schon sagen. Und zur Bathsheba, der David gesagt, hey, ich habe es dir wirklich versprochen. Ich habe sogar geschworen bei unserem Gott, dass dein Sohn König soll werden. Und ich weiß, es ist Gottes Wille und heute noch will ich das Versprechen einlösen. Und der David hat befohlen und hat gesagt, rufen der Priester, der Zadok, der Heerführer, der Benaja, wichtige Männer, sie sollen kommen und Nathan, du bleibst auch da. Und wo dann alle dort waren, hat der David gesagt, jetzt machen wir es so, ihr nehmt noch meine Liebwächter mit und ihr begleitet meinen Sohn, der Salomo, Ahi zur Quelle vor Jerusalem und der Salomo, er soll auf meinem Esel reiten. Und dann der Zadok und der Nathan, ihr beide werden dann unter der Quelle der König Salomo als König salben. Das heißt, sie schütten Öl über ihn als Zeichen, hey, du bist wirklich der, den Gott ausgewählt hat. Und dann blasen die Hörner so und rufen, hoch lebe König Salomo. Und dann soll der Salomo zurückreiten auf dem Esel nach Jerusalem und soll im Palast auf meinen Thron hocken, dass alle merken, das ist der neue König. Ihn hat er nämlich ausgewählt und hat Gott ausgewählt und nicht der Adonia. Und genau so haben sie es gemacht. Sie haben den Salomo zur Gihon-Quelle gebracht. Also da haben wir Jerusalem, der Königspalast. Und sie sind zu dieser Quelle nachgegangen, zur Gihon-Quelle. Das geht aber jetzt abwärts da, gell, ins Kidron-Tal. Und da unten haben sie ihn zum König gesalbt. Genau so, wie es der David wählen hat, haben sie es gemacht. Und wer von euch weiß denn, wo Jesus eigentlich durchgeritten ist mit dem Esel? Ist er siebenmal um die Stadt um mich und dann irgendwie von hinten rein hier? Oder wie hat es Jesus gemacht? Woher ist er gekommen? Wer weiß das? Wo ist er durchgeritten? Genau, er ist vom Ölberg gekommen. Also zuerst war er in Bethanien bei seinen Freunden Maria, Martha, Lazarus. Dort war er zuerst. Dann hat er die Jünger geschickt nach Bethphage. Hat dort gesehen, dort finden ihren Esel. Dort haben sie den Esel ausgelegt. Rennt ein Danke oder sowas hat es nicht gegeben. Und nachher sind sie zum Ölberg und dann sind sie angeritten. Dann geht es wieder abwärts in das Kidron-Tal. Da sind sie angeritten, wahrscheinlich auch bei dieser Quelle vorbeigekommen. Und dann ist Jesus in Jerusalem eingeritten. Also eigentlich kann man sagen, genau auf dem gleichen Weg, wie der König Salomo eingeritten ist, ist auch Jesus nachher eingeritten. Und die Frage ist jetzt, was ist eigentlich mit dem Adonia passiert, mit dem Sohn von David, der sich selber zum König machen wollte? Der Adonia hat auch gefeiert. Und sein Fest war eigentlich gar nicht so weit weg, etwa 600 Meter weiter. Bei einer anderen Quelle war er, dort hat er gefeiert. Und plötzlich haben die Leute vom Fest gemerkt, hey, irgendetwas schreit, ich höre Posaune, ich höre etwas schreien. Und sie haben gehört, hochlebe König Salomo. Und wo sie das gehört haben, sind sie alle verschrocken. Weil sie haben gemerkt, shit, wir sind auf der falschen Party. Wir sind auf dem falschen Fest. Wenn das der Salomo merkt, dass wir da bei Adonia feiern und ihn zum König gemacht haben, dann geht es an Kragen. Und sie sind alle aufgesprungen, sind vorgesäckelt, weil sie alle Angst hatten. Sie haben gemerkt, das könnte böse sein auch gehen. Wenn wir auf der falschen Party sind, das ist ja wie Verrat, Hochverrat. Und sie sind alle weggesprungen, alle haben Angst gehabt. Und der Adonia selber hat auch gemerkt, oh oh. Ich glaube, das war keine gute Idee gewesen. Er hatte auch Mordsangst und er ist abgehauen. Er ist geflüchtet, hat sich in den Tempel geflüchtet oder in die Stiftshütte. Dort hat er sich an den Altar geklammert, weil er Angst hatte. Und er hat gehofft, hoffentlich ist mir mein Vater, König David, nicht böse. Er hat Mordsangst. Und wir merken mit dieser Geschichte, es ist nicht gut, sich selber zum König zu machen. Aber gleich ist es immer für uns wieder wie eine Versuchung, weil es so schnell nimmt man sich selber zu wichtig. Anstatt anderen zu dienen, werden wir viel lieber bedient. Anstatt anderen zu helfen, lassen wir uns viel lieber helfen. Anstatt dankbar zu sein, erwarten wir, dass man sich bei uns bedankt. Und anstatt um unsere Nächsten zu kreisen, spielen wir Sonne und erwarten, dass alle um uns rotieren. Anstatt andere zu achten, verachten wir sie. Und dann manchmal auch, anstatt dass wir Gott dienen, erwarten wir, dass Gott uns dient. Aber Jesus weiß, hey, das tut uns nicht gut, wenn wir selber uns so wichtig nehmen, wenn wir selber König spielen. Wir schaden uns, wir schaden den Nächsten. Es hat auch Adonia gemerkt, hey, dem ist nun gut gegangen. Er hat gemerkt, hey, das ist ein riesen Bock gewesen. Das habe ich wirklich dumm gemacht. Das ist ganz schlecht gewesen. Ich habe mich selber zum König gemacht, das hätte ich nicht tun sollen. Weil oft ist es so, wir wissen gar nicht, was eigentlich gut ist für uns, wenn wir uns selber regieren, wenn wir selber König sind, wenn wir immer selber wissen, ja, was ist eigentlich gut für uns. Und oft wissen wir es einfach nicht. Und darum kann man uns auch nicht gut selber regieren. Und Jesus sagt, hey, bring doch deine Krone zu mir. Ich will dein König sein. Ich weiß nämlich, was gut für dich ist. Und ich mache es gut mit dir. Darum bin ich auch für dich und für deinen Egoismus am Kreuz gestorben. Und wir singen miteinander drei Lieder, in denen es darum geht, dass Jesus unser König sein möchte. Jesus, er hat uns vorgemacht, er hat sich nicht selber zum König gemacht. Wir haben ja schon gehört, er ist nicht auf dem hohen Ross nach Jerusalem eingeritten, auch nicht in einer Staatskarosse, sondern er war auf einem ausgeleiteten Esel. Der ausgeleitete Esel, Moment, er kommt weiter hinten, gell? Der ausgeleitete Esel, ja genau, da in der Neue sind wir schon, der ausgeleitete Esel, ja, den haben wir vergessen, gell? Der ausgeleitete Esel. Er hat sich nicht selber zum König gemacht, Jesus, sondern er sieht, ich komme nicht auf dem hohen Ross, ich komme auf einen ausgeleiteten Esel. Und genau von dieser Haltung schreibt uns der Paulus im Philipperbrief. Eben von den Mammuts hat man gesehen, ich möchte gerne mal in einem Paulusbrief lesen. Und heute ist es soweit, wir lesen in einem Paulusbrief, wir dürfen nämlich die Bibel vornehmen, wir lesen noch miteinander den Abschnitt aus dem Philipperbrief. Wir Erwachsenen sind eher dran im Philipperbrief und dort ist ein ganz spannender Abschnitt. Ich finde das auf der Seite 881. Wenn ihr eine Bibel findet, wenn ihr schon lesen könnt, dürft ihr gerne dort drin lesen. Auf der Seite 881, wir lesen dort Philipper Kapitel 2, ab dem Vers 1. Ganz spannender Text, passend zum Palmsonntag. Paulus schreibt dort im Philipper Kapitel 2, ab dem Vers 1, Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allem mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Also was für eine Haltung empfiehlt uns da der Paulus? Sollen wir uns alle eine Krone auf den Kopf setzen und stolz sein wie Könige? Oder was schreibt er im Vers 5? Wer sieht, sollen wir uns zum Vorbild nehmen? Was sieht der Paulus da? Wer sollen wir uns zum Vorbild nehmen? Der Adonia? Oder von wem schreibt er denn da im Vers 5? Gute Frage. Er schreibt nämlich, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also Paulus sagt, hey Jesus, er ist unser Vorbild. Wir sollen uns so verhalten wie Jesus. Obwohl er eigentlich Gott war, hat er sich ganz klein gemacht. Ihr kennt alle die Geschichte von Weihnachten. Er hat sich ganz klein gemacht. Er ist ein Baby geworden. So klein hat er sich gemacht. Er ist ganz Mensch geworden. Alle seine Privilegien, alle seine Vorrechte, all seinen Luxus hat er abgegeben. Und er sagt, nein, ja, die Menschen so gerne, dass ich mich ganz klein mache. Er hat sich sogar zu unserem Diener gemacht. Am Palmsonntag ist er mit dem ausgeliehenen Esel gekommen, dann kurz später den Jünger die dreckigen Füße gewaschen und dann ist Jesus sogar für uns gestorben. Wie ein gemeiner Verbrecher hat er sich am Kreuz hinrichten lassen. Das denken wir nächste Woche dann am Karfreitag. Und der Paulus sagt, genau so sollen wir es machen, nicht uns selber zum König machen, sondern wir dürfen anderen dienen. Zum Beispiel dem Klassenkamerad, der einfach die Hausaufgaben nicht versteht, dem das erklären. Oder vielleicht dem Kindergärtner, der brüllt, weil er nur Heim findet. Kann ja passieren, gell? Oder vielleicht der Mama, die keine Zeit hat, zum Tisch decken oder zum Einkaufen. Jesus sagt, genau den darfst du dienen. Und nach meinem Skiunfall bin ich 3 Tage im Liechtensteiner Landesspital gesehen. Und dort hat es einen Haufen Leute, die haben mir gedient und die haben das wirklich grandios gemacht. Also ich kann es nur empfehlen, ich bin sehr gut behandelt worden. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Super Service, alles bestens. Und ich kann mich noch gut erinnern, am ersten Tag nach der Notfallaufnahme, nach dem allem, gell, bin ich im Spitalzimmer angekommen. Dort bin ich gelegen und dummerweise, gell, habe ich vergessen, die Skisocken abzuziehen. Und irgendwann, die dummen, schweren Skisocken, irgendwann beißen sie die, jucken sie, man schwitzt, denkt, ah, das ist einfach nicht fein. Aber mir hat alles wehtun, ich konnte die Skisocken selber abziehen. Und dann kommt ein Engel ein, eine Frau, die reinkommt und mich fragt, was ich gerne zum Nacht hätte oder so, gell? Obwohl ich gar nicht zum Nachtessen hätte dürfen. Aber, nette Frage, gell? Und ich habe gesagt, Ich darf nichts zum Nachtessen, aber könnten Sie mir die Skisocken abziehen? Und die Frau sagt, ah, das tut mir leid, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nur da, um das Nachtessen zu fragen und zum Kaffee zu bringen. Und ich denke, ja, schade eigentlich, gell? Ich brauche keinen Kaffee. Ich brauche keine Nacht. Ich brauche einfach jemanden, der mir schnell die Socken abzieht. Das ist eine Sache von 30 Sekunden. Gell? Aber ich sagt, das ist nicht mein Job. Für das bin ich nicht zuständig. Ich habe andere Aufgaben. Da müssen Sie schon eine Krankenschwester rufen. Die muss da auf den Knopf drücken und dann kommt irgendwann jemand, der springt und zieht die Socken ab. Und eigentlich hätte ich schon recht gehabt. Das ist wirklich so eingeteilt, gell? Habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Es gibt wirklich jemanden, der ist nur fürs Essen zuständig. So Servicepersonal und dann Krankenschwestern sind für alles andere zuständig. Also da gibt es eine strikte Trennung. Aber es hätte mir das gleich kaum gut tun, wenn sie einfach kurz an diesen Socken gerupft hätte, gell? Dann wären sie einfach abgezogen gewesen. Und ich denke, das ist jetzt schon blöd, gell? Eine eidgenössisch diplomierte Fachfrau Gesundheit HF zu rufen, nur um 2 Socken abzuziehen, ist irgendwie, also ich weiß auch nicht, das ist manchmal ein bisschen übertrieben. Also ich habe dann selber ein bisschen umgewürgt, bis die Socken abgesehen sind. Ich denke, ja, irgendwie ist es blöd, um jemanden zu rufen für das. Aber ich habe gemerkt, gell, uns geht es oft so wie dieser Frau im Krankenhaus. Wir denken oft, ja, also, dafür bin ich nicht zuständig. Ja, wieso denn ich? Das können doch die anderen machen. Warum sollen die jetzt den Tisch decken? Frag doch der, frag doch diesen. Warum sollen die jetzt einkaufen gehen? Ja, kannst doch der fragen. Warum fragst du nicht der? Also, das ist doch nicht mein Job. Und man denkt, ja das sollen, wenn man ein bisschen älter ist, denkt man, das sollen die Jüngeren machen. Wenn man ein bisschen jünger ist, denkt man, das sollen die Pensionierten machen. Die haben Zeit. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Und wir merken, das ist irgendwie nicht die Haltung von Jesus. Er sagt, hey, dienen, das ist voll mein Ding. Dafür bin ich zuständig. Da packe ich gerne mit an. Ich glaube, wenn er im Spital gewesen wäre, ich glaube, er hätte mir die stinkenden Socken abgezogen. Ich glaube, er hätte es gemacht. Und denk daran, wenn du das nächste Mal wieder denkst, ja, warum eigentlich ich? Ja, warum nicht du? Und das ist ganz spannend, der Ministerpräsident von den Niederlanden, er hat ganz eine besondere Staatskrosse, wir sagen das noch. Und er hat aber nicht gedacht, ja, wieso eigentlich ich? Ihm ist ein Missgeschick passiert, er hat seinen Kaffee verschüttet und wir schauen uns mal an, was er denn gemacht hat. Und wir schauen uns das kleine Videoclip an. Ja, ich glaube, er war nicht zuständig, um den Kaffee auszuwischen. Gell? Er hätte einfach den Kaffee am Boden lassen, weiterlaufen. Ich meine, er hat Wichtigeres zu, als es da noch sich um den verschütteten Kaffee zu kümmern. Er könnte sagen, du, das ist nicht mein Job, wirklich, ich muss jetzt regieren. Als Ministerpräsident muss man das. Er hätte einfach können alles hocken lassen, einfach weiterlaufen. Aber er hat irgendwie gemerkt, oh, das ist wirklich blöd, gell? Das ist meine Schuld, ich habe den Kaffee verschüttet. Und komm, wir putzen es doch schnell auf. Er hat sich zum Diener gemacht und es ist schon ganz spannend, dass er oft mit dem Velo fährt. Also nicht mit dem grossen Mercedes. Holländer sind so eine Radnation, gell? Die fahren gerne Velo. Und wenn er zum Beispiel zum König der Holländer muss, dann nimmt er sein Velo, fährt quer durch die Stadt. Nicht mit dem grossen Mercedes, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Manchmal nimmt er das Velo mit auf Staatsbesuch. Ich habe schon gehört, gell? Andere Länder haben jetzt Mühe dabei. Die Iraner sagen, was spinnt der? Kommt mit dem Velo. Ja, hallo, wie sollen wir den denn schützen? Es geht ja gerne. Was will er durch Teheran fahren mit dem Velo? Um Himmels Willen. Es geht doch nicht. Aber irgendwie sympathisch, er erinnert mich irgendwie an Jesus. Er ist auf dem ausgeliehenen Esel geritten und der Mark Rute auf seinem Velo. Und der Paulus sagt, hey, nehmen euch die Haltung von Jesus zum Vorbild. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Und an der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken allen, die dienten beim Adonia-Konzert. Ganz herzlichen Dank, dass ihr Texte sind zum Stühle aufstellen, die Tische aufstellen, dass ihr Texte sind zum Kochen für die Teenager, dass ihr auch dort sind zum Helfen beim Abbauen und dass ihr auch den parat sind zum Teenager bei euch übernachten lassen, dass ihr denen noch am Mittag mitgegeben habt, dass ihr denen am Morgen gemacht habt, dass ihr noch Bugs gefahren habt. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Dienste. Ich glaube, genau so hat es Jesus auch gemacht. Ja, ich möchte zum Schluss mit uns beten, dürfen gerne sitzen bleiben. Und Jesus, wir staunen darüber, wie du bist, dass du auf einem ausgeliehenen Esel nach Jerusalem gekommen bist, dass du parat bist zum Dienen. Danke, dass du siehst, wir dürfen dich zum Vorbild nehmen. Hilf uns, dass wir uns nicht selber zum König machen, sondern dass wir checken, dass es du gut machst mit uns und dass du der beste König bist, den wir haben können. Schenke uns offene Augen, wo es Situationen gibt, wo wir helfen können, wo wir anderen dienen können. Danke, dass du mit uns mitgehst in der Sonntag, in die nächste Woche. Amen.